Ja, da sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Manchmal bestimmen die Kinder unsere Identität, okay? Ich weiß es gar nicht, wieso denn, glauben deine Kinder, dass du gerne Wäsche machst? Singst du dabei immer oder machst du die besonders gut oder? Wahrscheinlich, ne? Okay. Also jeder, der an diesem Dienst beteiligt sein will, kommt einfach nachher auf mich zu und ich teile euch das mit, worum es eigentlich geht. Okay, Identität, darum geht es heute. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Wer bin ich? Und wenn ich diese Frage für mich beantworten kann, trägt das sehr, sehr viel zu meiner Lebensqualität, zu meinem Lebensglück zu. Wenn ich diese Frage für mich nicht beantworten kann, dann wird mein Leben relativ desorientiert sein, weil die Identität gibt mir im Leben so eine Art Orientierung. Weil die Identität auf Fragen beantwortet nach meiner einzigartigen Persönlichkeitsstruktur. Okay? Zum Beispiel, wer bin ich in Bezug auf meine Herkunft? Wo komme ich her? Wo bin ich geboren? Was hat mich geprägt aus meiner Herkunft? Oder auf wen beziehe ich mich? Oder wer bezieht sich auf mich? Das heißt, die ganze Frage meines sozialen Umfeldes, meiner Beziehungen, worüber definiere ich mich? Das heißt, die Frage meiner Werte, meiner Ideale, meiner Kultur, die mich geprägt hat. Oder was prägt mich? Das ist meistens die Frage von Arbeit und Leistung. Das ist etwas, was uns ausmacht, was unsere Identität ausmacht. Heutzutage, wenn man jemand begegnet, fragt man irgendwann einmal gleich am Anfang nach Name und Herkunft vielleicht, was machst du? Früher fragte man immer, wo kommst du her? Wie hieß dein Vater? Heute, was machst du? Das heißt, die Arbeit und unsere Leistung definiert uns sehr, sehr stark. Und natürlich das Letzte, was uns definiert, ist, was gibt mir im Leben Halt? Was gibt mir im Leben Sicherheit? Das sind die Dinge, die uns unsere Identität ausmachen und prägen. Man kann diese Merkmale kategorisieren. Das sind mehr oder weniger drei Merkmale unserer Identität. Das sind physische Merkmale, das heißt zum Beispiel unser Fingerabdruck ist einmalig, unser Iris-Abdruck ist einmalig, Geschlecht, Hautfarbe, genetischer Fingerabdruck, das sind so physische Merkmale. Dann gibt es soziale Merkmale, die unsere Identität ausmachen. Das heißt, bin ich Student, bin ich Schüler, bin ich Mutter, bügle ich gerne, bin ich Arbeitgeber, Arbeitnehmer, in welchem Land, mit welcher Sprache bin ich aufgewachsen? Alle soziale Merkmale. Und dann gibt es psychologische Merkmale unserer Identität. Das heißt, bin ich intelligent, bin ich blond, bin ich unabhängig, bin ich extravertiert, bin ich friedfertig? Also Identität ist sowohl das, was andere von mir halten, wofür mich andere halten, als auch das, wofür ich mich selber halte. Identität ist im Grunde genommen mein inneres Selbst. Wie ich mich sehe, wie ich mich wahrnehme und wie ich mich entscheide. Aber dieses innere Selbst ist keine kontinuierliche und keine konsistente Größe. Dieses Selbst ist sozusagen selbst konstruiert als Identität. Damit ist meine Identität schon relativ, ja? Das heißt, meine Identität ist wandelbar. Ändern sich die Faktoren, die meine Identität bestimmen, die auf mich einwirken, so ändert sich auch mein inneres Selbst. Jeder von euch oder die meisten von euch kennen dieses berühmte Wort von JF Kennedy, als er vor dem Berliner Rathaus stand in Schöneberg und sagte: Ich bin ein Berliner. Ich bin ein Berliner. Damit hat er seine Identität preisgegeben. Das hatte damals eine ganz bestimmte Bedeutung. Das heißt, er identifizierte sich mit dem umzingelten West-Berlin und er protestierte damit gegen die kommunistische Besatzung Ost-Berlins und die Mauer. Stell dir mal vor, heute würde sich Donald Trump hinstellen oder sonst irgendein Politiker und sa sagen würde, ich bin ein Berliner. Da würden die meisten an den Flughafen denken und sagen, okay, du bist nicht fertig. Oder die würden vielleicht an diesen Krapfen denken, den man isst, und okay, würden sagen, guten Appetit. Aber keiner würde sagen, er würde sich mit irgendeiner politischen Idee von besetzten Berlin identifizieren. Und das ist das Drama und das Dilemma der Identität. Identität kommt über Identifizierung. Wir identifizieren uns mit bestimmten Dingen, mit bestimmten Marken, mit bestimmten Clubs, mit bestimmten Vereinen, mit bestimmten Aktivitäten. mit bestimmten Leistungen, Personen, Gegenständen, Statussymbolen und sogar vielleicht Feindbildern. Und diese Identifikation gibt mir gleichzeitig eine Orientierung in meinem Leben. Und die wichtigste Frage in unserem Leben sollte sein, ist das Objekt meiner Identifikation eine zuverlässige Konstante? Ist das Objekt meiner inneren Orientierung, meiner Identität eine zuverlässige Konstante? Identität ist eine Art innerer Kompass, aber die Frage ist, ist dieser Kompass, an dem ich mich ausrichte, wirklich eingenordet? Was nützt dir ein Kompass, was nützt mir ein Kompass, was nützt mir eine Orientierung, wenn der Kompass mal nach Norden, mal nach Osten, mal nach Süden, mal nach Westen zeigt? Daher ist die Frage nach der Identität so entscheidend wichtig. Identität bestimmt den Kurs deines und meines Lebens. Und Identität ist eine Art Label, eine Art Preisschild. Das Label definiert eine Marke, eine Qualität, einen Wert, ein Image. Daher gibt uns die Identität einer Person, einer Sache die Möglichkeit einer sogenannten Katalogisierung. Wir lieben es, Gegenstände und Menschen zu katalogisieren. Ist jemand nützlich? In welcher Schublade stecke ich jemanden? Das gibt uns immer im Leben das Gefühl, dass wir Kontrolle haben. Sobald wir nicht wissen, wie wir einen Gegenstand oder eine Person katalogisieren oder schubladisieren, entgleitet uns dieser Gegenstand oder diese Person unserer Kontrolle und wir fühlen uns hilflos. Wir fragen bei dieser Labelisierung, bei dieser Katalogisierung, wie kann ich mit jemandem umgehen? Kann ich mich auf jemanden einlassen? Habe ich genug innere Stärke? Gibt diese Person mir Orientierung oder einen besonderen Wert? Wie färbt sich diese Person auf mich ab? Also Identität ist auch deshalb wichtig, weil sie uns einen Wertlabel aufdrückt, eine Art Preisschild aufdrückt. Was ist mein Leben wert? Und für wen ist mein Leben wertvoll? Und das hat unmittelbare Auswirkungen auf mein eigenes Selbstwertgefühl. Stell dir mal vor, wenn du dein Leben lang mit einem falschen Wertlabel lebst. Das bestimmt den Wert deiner Persönlichkeit, deines inneren Selbst. Also die Beschaffenheit meiner Identität ergibt sich aus dem Referenzpunkt, den ich zur Bestimmung meiner Identität heranziehe. Und alles hängt davon ab, ob dieser Referenzpunkt wahrhaftig ist, ob das der Realität entspricht oder ob dieser Referenzpunkt selber fake ist, selber fiktiv ist und selber orientierungslos ist, selber keine wirkliche Konstante ist. Also meine natürliche Identität und die Identität von jedem Einzelnen von uns als natürlicher Mensch ergibt sich aus der Summe aller Einflüsse aus meiner Umwelt. Kultur, Herkunft, Beziehung, Sicherheit, Leistung. Und stell dir mal vor, dass wenn diese Referenzpunkte zerbrochen oder zerstört werden, was passiert mit deiner Identität? Was Andrea heute berichtete, stell dir mal vor, irgendein Referenzpunkt in deinem Leben, was deinen Wert bestimmt, zum Beispiel in deinem Elternhaus, von deiner Herkunft, du wirst vernachlässigt oder du bist ein Scheidungskind und du glaubst dein Leben lang, dass du schuld bist an der Trennung deiner Eltern oder jemand sagt dir, dass du nichts bist, dass du nichts kannst. Das wird dein Leben lang deine Identität bestimmen. Und jeder hat schon mal deinen Spruch gehört zum Beispiel, dass Gesundheit das Wichtigste ist. Stell dir mal vor, dieser Punkt der Sicherheit, der dir deine Identität gibt, ist eines Tages zerbrochen. Und wir können davon ausgehen, weil wir sterbliche Menschen sind, dass früher oder später dieser Referenzpunkt zerbricht. Was ist dann dein Selbstwert? Was ist dein Sinn? Was ist dein Halt? Was ist deine Hoffnung? Was ist dein Wert und deine Hoffnung, wenn all das, die Referenzpunkte, auf die du deinen Wert beziehst, im Grunde genommen zerbrechlich sind? Wir leben in einer zerbrechlichen Welt. Beziehungen sind zerbrechlich. Deine Leistung ist zerbrechlich. Du kannst von heute auf morgen arbeitslos werden. Kann jede von uns passieren. Die Frage ist, was ist dann mit deinem Wert? Was ist dann mit deiner Identität? Was ist mit deinem inneren Kompass, wenn diese Dinge, über die ich mich definiere, zerbrechen? Und der christliche Glaube gibt auf das Thema Identität oder gibt dem Thema Identität einen absolut revolutionären Ansatz. Und über diesen Ansatz spricht Paulus im Philipperbrief. Also wenn du eine Bibel mit hast oder eine App und mit mir so ein bisschen das Thema mitverfolgen willst, nachverfolgen willst, dann schlage einfach Philipper Kapitel 3 auf. Ich werde mich die ganze Zeit in diesem Kapitel aufhalten. Der revolutionäre Ansatz der Bibel ist folgendermaßen. Gott schenkt mir und dir in Jesus eine neue Identität. Nächste Folie, genau. Jesus schenkt dir und mir eine komplett neue Identität. Und diese neue Identität, die Gott mir schenkt, die prägt mein ganzes Leben. Die prägt mein ganzes Leben. Du siehst hier, die Pfeile gehen in die verschiedensten Richtungen. Richtung Herkunft, Kultur und Beziehung und Leistung und Sicherheit. Jetzt auf einmal weiß ich, wer ich bin. Und ich habe eine innere Kraft, eine innere Stärke, ein inneres, gesundes, wahres Selbst gefunden. Und das bezieht sich auf mein ganzes Umfeld. Das heißt, die Identität des geistlichen Menschen kommt von Jesus und bestimmt all das, was mich ausmacht. Meine ganze Umwelt. Und das ist das Thema von Kapitel 3. Paulus rollt hier das Thema so auf, dass er uns dabei unsere Identität in Jesus vorstellt. Und diese Identität ist angefochten, sie ist subversiv, sie passt nicht zu unserem Zeitgeist. Das Leben in dieser neuen Identität gleich einer Gratwanderung. Und wenn man den Fokus verliert, wenn man den Kompass nicht mehr kalibriert, wenn man sich nicht mehr nach dieser Identität ausstreckt, dann können wir leicht abgleiten. Aber dieses Leben in dieser neuen Identität ist begleitet von Freude und von Glück, selbst im Leid. Paulus spricht über seine Identität und über seine absolut herzzerreißende Freude, obwohl er selber mitten im Leid ist. Er sitzt im Rom im Gefängnis und wartet gerade auf sein Urteil. Und so beginnt Philipper Kapitel 3. Was auch immer geschehen mag, meine lieben Brüder und Schwestern, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Und ich werde nicht müde, euch immer und immer wieder dasselbe zu sagen, dass ihr das wisst und das mit voller Gewissheit. Das Wort Freude kommt alleine Philipper 15 Mal vor. Als ob er uns schütteln und rütteln möchte und sagen möchte, Freude und Fülle und Glück ist dein Erbe in Jesus. Und ich bin hier im Leid, ich bin angefochten selber, aber ich bin voller Glück und voller Freude in meinem Leben. Seid ihr es, Philippa, auch. Das ist die Absicht des ganzen Schreibens. Jesus will die Jünger Jesu, dass sie voller Freude und voller Glück ihr Leben leben. Ihr Leben sogar mitten im Leid, mitten in den Widersprüchen des Lebens. Und Paulus wird nicht müde, sie daran zu erinnern. Es geht weiter, hütet euch aber. Auf einmal kommt dieser starke Gegensatz. Hütet aber vor allen, die Gemeinde zerstören wollen. Sie sind wie bösartige Hunde, diese falschen Lehrer, die euch einreden wollen, dass ihr euch auch beschneiden lassen müsst. Andere Übersetzungen wie Alt Luther oder Elberfelder übersetzen das noch viel, viel krasser. Die sagen, seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Keine netten Worte, die Paulus hier für diese Gruppe von Leuten findet. Aber die Frage ist, wer sind diese Menschen, die Paulus in dieser Weise bezeichnet? Was machen und beabsichtigen sie? Paulus ist hier selber voller bissiger Ironie. Und diese Worte beschreibt er mit drei Worten, mit drei Begriffen. Und alle beginnen im Griechischen mit K. Kynas, Kakos, Katomen. Das erste ist, sie sind Hunde. Seht auf die Hunde. Hunde wird hier gebraucht im jüdischen Sinn. Hund ist ein unreines Tier. Hunde, das waren die Streuner, die waren aggressiv, sie fügen Schaden zu. Und normalerweise bezeichneten die Juden, die Heiden, die Nichtgläubigen, die Nichtjuden Hunde. Aber jetzt bezeichnet Paulus diese jüdische Gruppe, die einen Einfluss nehmen will auf die Kirche, Hunde. Das sind Streuner, die sind unrein, die sind aggressiv. hütet euch vor denen. Dann sagt er diesen Kakos, Ergot, also Kakos schon, sagt schon mal vieles, okay? Man sagt im Griechischen einfach böse sein, kacke sein, okay? Sie fügen Schaden zu, sie machen nicht, wofür sie bezahlt werden. Das sind Kakos, das sind böse Arbeiter. Böse Arbeiter machen nicht das, wofür sie bezahlt werden. Und Katatomäen, die sind eigentlich verstümmelt. Er nimmt etwas, was für diese Leute sehr, sehr heilig ist und womit sie ausgesandt werden ins Römische Reich, um zu missionieren, um die Gemeinde zu zerstören. Sie wollen der Gemeinde das jüdische Ritus der Beschneidung beibringen. Und Paulus sagt, sie sind zerstümmelt. Er sagt, ihr Penis ist zerstümmelt. Oh, okay, sowas steht in der Bibel. Sie sind verstümmelt durch Schneiden mit einem Messer, eine sarkastische Bezeichnung dieser jüdischen Beschneidung. Und Paulus warnt vor dieser Gruppe von Leuten, vor diesen jüdischen Streunern, sprich diesen Gesetzeslehrern, die aus dem Judentum kommen und unterwegs sind und diese Gemeinde in Gefahr bringen wollen. Euer Glück, eure Freude ist gefährdet, wenn ihr euch auf diese Leute einlasst. Das heißt, wenn du wissen willst, was deine wahre Identität ist, musst du dich von bestimmten Menschen fernhalten. Du musst dich von bestimmten Menschen fernhalten. Diese Menschen sind stolz auf ihre Beschneidung, auf ihre Zugehörigkeit zu Gott und seinem Volk. Das soll diese Beschneidung dokumentieren. Aber in Wirklichkeit ist das eine körperliche Verstümmelung und hat vor Gott absolut keine Bedeutung. Und Paulus bringt hier immer wieder im Text Warnschilder auf. Er warnt, dass unser Glück gefährdet sein kann, dass unsere Identität gefährdet sein kann. Und hier kommt dieses erste Warnschild. Warnung vor falscher Identität. Leite deine wahre Identität nicht von falschen Menschen und deren Einfluss ab. Leite deine wahre Identität nicht von den falschen Menschen und deren Einfluss ab. Warum? Er kommt weiter im Text und sagt, denn nicht durch die Beschneidung sind wir Gottes Volk, sondern weil wir uns weil Gott uns seinen Geist geschenkt hat und wir ihm dienen. Wir verlassen uns auf Jesus Christus und nicht länger auf das, was wir selbst tun können. Also Paulus will Folgendes sagen, unsere Rettung kommt nicht aus der Beschneidung, unsere Rettung kommt aus der Beziehung. Meine Identität kommt nicht aus einem religiösen Akt, nicht aus einer religiösen Handlung, sondern meine wahre Identität kommt aus einer Beziehung. Wer seine Zugehörigkeit zum Volk Gottes von einem äußeren Akt abhängig macht, lebt in einer religiösen Selbsttäuschung und lebt in einer falschen Identität. Nun, mir ist es bewusst, dass wir westliche Christen heute mit Beschneidung nichts anfangen können, mit der jüdischen Beschneidung nichts anfangen können. Aber nichtsdestotrotz haben wir westliche Christen religiöse Handlungen, denen wir heute den Stellenwert von Beschneidung beimessen, die uns den gleichen Stellenwert einnehmen wie Beschneidung. Zum Beispiel, ich habe ein Übergabegebet gesprochen, also bin ich Christ. Ich bin getauft, also bin ich Christ. Ich gehe zur Kirche, deswegen bin ich Christ. Ich diene den Armen und Notleiden, also bin ich ein guter Christ. Alles durchaus gute Dinge, aber all das kann den gleichen Stellenwert haben wie eine jüdische Beschneidung, eine äußere religiöse Handlung. Du brauchst, um zur Kirche zu gehen, um ein Gebet zu sprechen, um getauft zu werden, um den Armen und Notleiden zu helfen, weder Jesus noch seinen Geist. All das ist jeder Einzelne von uns imstande, von sich aus zu tun. Und das ist das, was Paulus hier im Gegensatz als Warnung aussprechen will, im Gegensatz zu diesen Leuten. Unsere Identität hängt nicht an einer religiösen Aktion, an einer Beschneidung, an einer frommen Handlung, die wir tun, sondern es ist etwas im Herzen passiert. Da ist ein Austausch in meinem Inneren passiert und das ist eine Beziehung zu Jesus. Und jetzt kommt Paulus zu einer biografischen Notiz. Und mit dieser biografischen Notiz verbindet er eine zweite Warnung. Die zweite Warnung, die er hier ausspricht, ist, leite deine wahre Identität nicht von deiner Herkunft und deinen Leistungen ab. Einige von euch haben eine sehr problematische Herkunft. Und das ist eine offene, klaffende Wunde. Wenn du dort deine Identität beziehst, wirst du dein Leben lang in Ablehnung leben. Nicht deswegen, weil andere Menschen dich ablehnen, sondern weil du dich selbst inzwischen ablehnst, weil das deine zweite Haut, dein zweites Ich geworden ist. Weil deine Identität wird automatisch geprägt von deiner Herkunft und deinen Leistungen. Und Paulus sagt, wenn irgendjemand stolz sein könnte auf seine Herkunft, auf seine Leistung und wenn irgendjemand auf diesem Fundament seine wahre Identität aufbauen könnte, dann bin ich es. Hört mal, was ich zu sagen habe über meine Herkunft und über meine Leistungen. Ich selbst könnte mit größerem Recht mich auf alle Vorzüge berufen, wenn es auf die Beschneidung, auf diese äußeren religiösen Handlungen ankommen würde. Ich wurde am 8. Tag nach meiner Geburt beschnitten. Check. Wie es das Gesetz vorschreibt. Ich stamme aus dem Volk Israel. Check. Ich stamme aus dem Stamm Benjamin, aus dem königlichen Stamm. Also Blaublüter. Check. Außerdem gehöre ich zu den Hebräern. Das waren meine Vorfahren. Das heißt, meine Vorfahren gehen bis nach Abraham zurück. Check. Ich gehöre zu der strengsten Sekte der Pharisäer. Check. Und ich habe Gottes Gesetz bis zum i-Tüpfelchen eingehalten. Check. Und sogar noch mehr, ich habe die christlichen Gemeinden mit fanatischem Eifer verfolgt. Check. Und ich habe die Regeln des Gesetzes bis ins Einzelne erfüllt. Check. Gemessen an dem, was das Gesetz fordert, brauche ich mir nichts vorzuwerfen. Check, 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 check. Also wenn irgendjemand seine Identität aufgrund seiner Herkunft, seine Leistungen ableiten könnte. Leute, ganz ehrlich, ich bin's. Das ist das, was Paulus hier sagt. Aber jetzt kommt das große Aber im Text. Und jetzt kommt die dritte Warnung. Die dritte Warnung heißt so, leite deine wahre Identität nicht von falschen Werten ab. Aber, seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere an seinen Wert verloren. Ja, alles andere ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Identität kommt aus Identifizieren. Das heißt, wenn wir uns mit jemandem identifizieren oder mit etwas, dann vergleichen wir immer. Identität kommt immer aus dem Vergleich. Ich bin nicht die, sondern eher die. Ich mag nicht diese Farbe, sondern eher diese. Ich mag nicht dieses Kleid oder diese Hose, sondern eher das. Mir steht eher schwarz und nicht blau. Aber wenn ich erstmal einen erstklassigen Wein getrunken habe, verändert das den Bezugpunkt aller meiner Werte in Bezug auf Wein. Ich bin für immer verdorben gegenüber schlechten und mittelklassigen Weinen, wenn ich diesen erstklassigen Wein getrunken habe. Wenn ich das perfekte Risotto gegessen habe, bin ich für immer verdorben gegenüber einer mittelmäßigen Küche. Mein Referenzpunkt hat sich für immer verändert. Wenn ich zum ersten Mal ein Stück Fleisch gekostet habe, das wirklich en point, wirklich auf den Punkt gemacht worden ist, gegart oder gegrillt oder gebraten, dann verändert das meinen Bewertungskala für alles vorige Fleisch und alle vorigen Fleischgenüsse wie im Domino-Effekt. Es fällt alles zusammen, weil ich einen neuen Referenzpunkt bekommen habe. Wir wollen nicht mehr zurück zur Mittelmäßigkeit. Wir wollen nicht mehr zurück zu minderwertigen, zu übersäuerten Weinen. Nie wieder zurück zum trockenen, kleistrigen Risotto, nie wieder zurück zum totgebratenen und somit umsonst gestorbenen Rind, oder? Nie wieder. Und so geht es Paulus hier in seiner biografischen Notiz. Ich habe den Schatz im Acker gefunden, ich habe die kostbare Perle gefunden und im Vergleich dazu verblasst alles. Im Vergleich dazu, was ich gewonnen habe, verblasst alles. Es verblasst alles in meiner Vergangenheit. Alle meine Errungenschaften, alle meine Werte, alle meine Referenzpunkte, worauf ich mich bezogen habe, es verblasst. Und hier macht Paulus diese Gewinn-Verlust-Rechnung. Nichts aus meinem früheren Leben hält den Vergleich mit Jesus stand. Nichts aus meinem früheren Leben hält den Vergleich mit Jesus stand. Ich weiß jetzt nicht, ob du diese Cartoons kennst. Ohne dich ist alles doof. Okay? Alle anderen sind doof, der Baum ist doof, sogar der Käfer ist doof, Blümchen sind doof, Schmetterlinge sind doof, alles ist doof. Und das ist genau das, was Paulus sagt. Ohne Jesus ist alles doof. Alles doof. Herkunft doof, Biografie doof, Beziehungen doof, Leistungen doof. Und Paulus ist sehr, sehr krass. Also wie gesagt, du müsstest mal Paulus wirklich, ich würde so gerne Paulus original erleben. Ich weiß, einige weisen mich zurecht, ermahnen mich zurecht, sagen wir so, dass ich oft das Wort SCH hier von der Kanzel sage. Es gehört sich nicht, Kinder. Okay. Das Wort, was mit SCH anfängt, Schule, genau. Genau. Und das, was ich jetzt über Paulus sage, rechtfertigt das auch nicht, dass ich das Wort mit SCH immer wieder von der Kanzel sage. Aber Paulus verwendet genau dieses Wort hier, das ist ein Hepax Legomenon, das heißt, es kommt wirklich ein einziges Mal bei Paulus vor. Aber Paulus will diesen Wertevergleich so krass wie nur möglich zeichnen. Und er sagt, all das, was ich vorher geleistet, was ich vorher gelebt, was ich vorher geliebt, was mir vorher Wert vermittelt hat, das ist ein Skybalon. Skybalon heißt SCH, Mist. Es ist, sind Exkremente, es ist Müll, es schmeißt man weg. So vergleicht er diesen Referenzpunkt oder alles mit diesem Referenzpunkt Christus. Und jetzt spricht er über seine neue Identität. Zu ihm will ich gehören. Durch meine Leistung kann ich vor Gott nicht bestehen, selbst wenn ich das Gesetz genau befolgen würde. Was Gott durch Christus für mich getan hat, das zählt. Darauf will ich vertrauen. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Aber auch seine Leiden, derer möchte ich teilhaben. Sogar mit seinem Tod und im Sterben will ich mit ihm verbunden sein. Dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferweckt werden. Also Jesus ist meine hundertprozentige Leistung vor Gott. Jesus ist mein hundertprozentiger Verdienst bei Gott. Jesus ist meine Kraft. Jesus ist mein Leiden. Jesus ist mein Sterben. Jesus ist meine Auferstehung. Jesus bringt mich in eine richtige Position für meine Identität, für mein Selbst. Und diese Position steht über allem und über alles. Und Jesus nimmt mich in dieser Position in einen Prozess hinein. Erst gibt er mir meinen Wert, erst gibt er mir meine Identität und dann sagt er, und ich gebe dir jetzt die Kraft und die Möglichkeiten und den Raum dafür, dass du in diese Identität hineinwächst. Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe, aber es ist wie ein Ziel vor mir. Ich sehe daran, dass ich setze alles dran, um dieses Ziel zu erreichen, damit der Siegespreis einmal mir gehört, wie ich jetzt schon zu Jesus gehöre. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, noch habe ich diesen Preis nicht in meiner Hand. Aber eines steht fest, ich will alles vergessen, was Kraft, hier habe ich irgendwie einen Fehler gemacht in der Übersetzung. Ich will alles dran setzen, was Kraft kostet, um diesen Siegespreis zu gewinnen. Das Leben Gottes in Herrlichkeit. Und dazu hat Jesus Christus mich berufen. Also hier spricht er über seine Identität in Jesus. Jesus ist meine Berufung. Jesus ist meine Berufung, die ich lebe. Es ist mein Weg, den ich gehe. Es ist mein Ziel, zu dem ich zulaufe. Es ist mein Preis, den ich gewinne. Es ist mein Sieg, das ich erreiche. Meine Herrlichkeit, die ich erbe. Mein Beispiel, dem ich folge. Meine Spur, die ich hinterlasse. Und mein Dienst, mit dem ich Menschen diene. Jesus ist diese kostbare Perle und ich setze alles, all in, alles auf diese Beziehung. Und damit kommt Paulus zu einer letzten Warnung von einer falschen Identität. Distanziere dich von Fake-Christen mit einer Fake-Identität. Und er sagt jetzt, Leute, ganz ehrlich, diese Leute, die euch von außen bedrohen, das ist eine Sache, aber dann gibt es in eurer Mitte Fake-Leute, Fake-Christen, die scheinbar Christen sind, aber die weit davon entfernt sind. Die leben in der Kirche, aber haben eine irdisch gesonnene, eine dämonisch geprägte Identität. Eine Identität des natürlichen Menschen, die kennen diese geistliche Identität in Jesus nicht. Bitte distanziert euch von diesen Leuten, haltet euch von diesen Leuten fern. Sie werden euch verführen, sie werden euch eine falsche Identität aufbürden, aufsetzen. Bitte habt Acht. Ich habe es schon oft gesagt und jetzt beschwöre ich euch mit Tränen. Und hier beginnt Paulus mitten im Schreiben des Briefes zu weinen. Wahrscheinlich sind diese Blätter hier verwischt und wahrscheinlich ist die Tinte verschwommen, weil Paulus jetzt Tränen vergießt. Hütet euch vor allem von denjenigen, die sich Christen nennen, aber durch ihr Leben erkennen lassen, dass sie Feinde des Kreuzes sind. Auch hier, Paulus kennt nur das eine Extrem oder beide Extreme. Entweder hast du eine natürliche Identität und dein ganzes Leben ist geprägt und geknechtet von dieser natürlichen Identität und du leidest und du lebst und du orientierst dich an dieser natürlichen Identität, oder du hast eine geistliche Identität, die Jesus dir gegeben hat. Ein Raum dazwischen gibt es nicht. Es gibt nur diese zwei Formen der Identität. Hütet euch vor allem von denjenigen, die sich Christen nennen, aber durch ihr Leben erkennen lassen, dass sie Feinde des Kreuzes sind. Ihr Weg führt unausweichlich ins Verderben. Im Grunde leben sie nur für ihre eigenen Triebe und ihre eigene Begierde. Und statt sich dafür zu schämen, sind sie noch stolz drauf. Sie denken an nichts anderes als das Leben auf der Erde. Und mit anderen Worten sagt er, ihre Identität ist irdisch geprägt, diesseits geprägt. Er weint, er warnt leidenschaftlich. Und er charakterisiert und entlarvt diese Pseudochristen, die mitten in der Kirche ihre Pseudo-Identität leben und andere verführen. Sie sind Feinde des Kreuzes. Sie leben genauso weiter wie vorher. Ihr Herz hat sich nicht verändert, ihre Identität hat sich nicht verändert. Sie haben lediglich ein anderes Vorzeichen bekommen vor ihrem Leben. Die haben lediglich ein Kreuzchen am Hals, aber ihr Leben, ihr Herz hat sich nicht verändert. Ihr Weg geht ins Verderben. Sie gehen mit dem Namen Jesu auf ihren Lippen direkt in die Hölle. Ihre Identität und Verhalten sind nicht auf Jesus ausgerichtet, sondern im Grunde leben sie nur ihre eigenen Triebe und Begierde aus. Und dann nennt Paulus ihre eigentliche Identität. Sie ist irdisch gesinnt. Das heißt, sie sind dem Weltgeist verfallen. Ihre Einflüsse sind eindeutig. Ihre Identität ist irdisch. Und nun kommt Paulus zum Schlussakkord. Und jetzt erhebt er uns auf ein Level, damit jeder erkennen und sehen kann, wie Gott dich und mich eigentlich sieht. Wir dagegen. Wir, die wir Jesus zum Mittelpunkt, zum Ein und Alles unseres Lebens gemacht haben. Wir dagegen, wir haben unser Bürgerschaft oder Bürgerrecht im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus, unseren Retter. Dann wird unser hinfälliger, sterblicher Leib verwandelt werden und seinem auferstandenen, unvergänglichen Leib gleich werden. Denn Christus hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen. Meine Identität kommt aus einer neuen Position, in die mich Jesus einfach so aufgrund seiner Liebe und seiner Gnade am Kreuz und meiner Zuwendung zu ihm hingestellt hat. Ich bin jetzt schon Bürger des Himmels. Ich habe jetzt schon diese Bürgerschaft. Stell dir mal vor, du lebst in einem relativ armen, korrupten Land. Wir nehmen mal einfach mal Äthiopien. Aber du lebst dort als Botschafter von Deutschland. Du bist Bürger von Deutschland, du lebst auf äthiopischem Boden, aber weder die Armut noch die Korruption noch das Unrecht, all das, was dich umgibt, das ganze Elend und das ganze Verderben, was dich umgibt, das ist nicht deine Bürgerschaft. Deine Bürgerschaft ist, du bist deutscher Bürger, du unterstehst deutschem Recht. Du genießt alle Rechte und alle Vorrechte und alle Gesetze und allen Reichtum deines Herkunftslandes. Und das bist du. Du bist ein Bürger des Königreichs. Das heißt, Jesus ist der König. Jesus, das Reich Gottes gehört dir. Es ist dein Geschenk. Alle Reichtümer des Reiches Gottes gehören dir. Jetzt schon. Nicht erst in der Ewigkeit, sondern jetzt schon. Jetzt partizipierst du wie ein Botschafter in Äthiopien jetzt schon an den Reichtum, an den Gesetzen, an den Vorrechten dieses Landes. Und was ist die Aufgabe dieses Botschafters? Frieden und Einfluss deines Landes hineinzubringen. In das Elend, in das Unrecht, in die Armut dieses Landes. Bist du jetzt schon der Bürger des Himmels? Weißt du das eigentlich, wo deine Identität verankert ist? Ich unterstehe einer neuen Autorität. Ich bin jetzt schon reich beschenkt. Ich habe einen neuen König und das bin nicht ich selbst. Ich habe eine neue Bestimmung. Ich bin geliebt, ich bin erlöst, ich bin gerettet für alle Ewigkeit. Ich erwarte nicht das böse Weltende. Ich erschrecke mich nicht angesichts von Terror und Krieg. Ich erwarte Jesus, den König, der einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Das ist deine und meine Identität meines geistlichen Menschen. Und diese Identität ist geschenkt. Und diese Identität kann dann meine gesamte Umwelt beeinflussen. Du und ich, wir sind Botschafter. Nächste Folie bitte. Du und ich, wir sind Botschafter des Himmels. Und unsere Aufgabe ist es, die Interesse des Himmels jetzt an deinem Wohnort zu verwirklichen. Weißt du eigentlich, wer du bist? Weißt du eigentlich, wer du bist? Wenn du wüsstest, wer du eigentlich bist, würdest du an den ganzen Zerbrüchen und Widersprüchen dieses Lebens nicht mehr zerbrechen. Du bist geliebt. Du bist wiederhergestellt. Du bist ein Kind des Königs. Du bist eine Tochter des Königs. Und du hast alle Vorrechte und alle Autoritäten dieses Königs bekommen. Du bist es jetzt schon. Nicht irgendwelche Menschen, nicht irgendwelche Umstände, nicht irgendwelche Leistungen sagen, wer du bist, nicht irgendwelches Label, was irgendjemand dir in deiner Kindheit oder sonst irgendwo gegeben hat, sondern der König des Universums, der Schöpfer des Universums hatte dieses Label ein für alle Mal geschenkt. Du bist geliebt, du bist angenommen, du bist angekommen, du bist zu Hause. Hier ist mein Tisch und alles, was mir gehört, gehört dir. Und ich ende mit einem Gedicht, mit einer Prosa von einem anderen Gefangenen, von Bonhoeffer. Dort, wo wir angegriffen sind, wo wir angefochten sind, wo wir Dinge, die uns normalerweise Halt geben, verlieren, wo die Referenzpunkte verschwinden, die uns Sicherheit und Geborgenheit geben, dort gibt uns Gott immer wieder eine Chance, uns zu besinnen, wer wir eigentlich sind. Bonhoeffer ist hier im Gefängnis in Tegel, im Zweiten Weltkrieg, nach dem Anschlag von Hitler. Er schreibt Folgendes in seinem Buch Widerstand und Ergebung. Wer bin ich? Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freimütig und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich? Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungrig nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe. Zitternd vor Wut über Willkür und kleinlichste Kränkung, umtrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und zu leer zum Beten, zu denken, zu schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Bin ich der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich, vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich, wehleidiger Schwächling oder gleicht, was in mir noch ist, einem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg. Wer bin ich? Einsames Ringen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, oh Gott. Die Wochenchallenge. Jede Woche eine Wochenchallenge. Die Frage nach der Identität ist ungeheuer entscheidend für dein und für mein Leben. Sie wird deinem Leben eine Desorientierung geben, ein falsches Label geben, einen falschen Wert beimessen oder deine Identität, deine wahre Identität in Jesus wird dir deinen wahren Wert zeigen, eine echte Orientierung geben und dir eine Autorität geben und eine Freiheit geben, die nur der Schöpfer deinem Geschöpf geben kann. Und die Frage ist, bin ich bestimmt meine Identität, meine Leistung, meine Beziehung, meine Herkunft, meine Kultursicherheit, bestimmen all diese Faktoren meine Identität, dann hast du nur die Identität eines natürlichen, gefallenen Menschen. Oder bestimmt Jesus in mir meine Identität und deswegen, weil Jesus meine Identität ist, bestimme ich, was meine Sicherheit, meine Kultur, meine Herkunft, meine Beziehung, meine Leistung ist. Und das wird ganz, ganz praktische Folgen haben. Ich erlebe das immer wieder in der Seelsorge. Wenn Menschen das verstehen, das, was Andrea auch gesagt hat, das krempelt ihr Leben komplett um. Ich hatte erst vor kurzer Zeit jemanden, der aus einem Scheidungshaus kommt und mit sehr, sehr viel Schuld, Scham und Unsicherheit und natürlich meinem Scheidungskind sehr oft auch mit dem Gefühl von Ablehnung. Und wenn du mit dem Gefühl von Ablehnung lebst und wenn das verinnerlicht wird, wenn das deine Identität wird, dann kann weder ein Partner noch eine Kirche noch sonst irgendjemand dir Glück bringen. Du wirst dein Leben lang an dieser Wunde leiden, dass ich nicht geliebt, nicht gemocht, abgelehnt bin. Und dann entschied sich jemand in der Seelsorge, ich kann frei werden davon. Meine Identität wird, ich lasse es nicht zu, dass meine Identität von dieser Erfahrung, von dieser Wunde geprägt wird, sein wird, sondern von Jesus allein. Ich lasse los, ich kann verzeihen. Ich kann wie ein Gutsherr aus einem Schloss rausgehen und ich bin stark. Was ist seine Identität?